Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Wolfgang Barbeck. Er ist Wirtschaftsanwalt und ich habe ihn gefragt, was es denn noch so Interessantes in dem europäisch-australischen Handelsvertrag gibt, der jetzt gerade abgeschlossen wird.
Ja, wir haben eine aufregende Woche hinter uns. Und zwar geht es im Prinzip um drei Ereignisse, die sich letzte Woche ergeben haben. Zum einen hat Ursula von der Leyen, die ja hier zu Besuch war, verkündet, dass das Handelsabkommen mit Australien unterzeichnet wurde. Weiterhin ist Australien ab 2027 Partner des Programms Horizon Europe. Und drittens hat es auch noch die Unterschrift unter einen Security- und Defense-Partnership gegeben. Also vielleicht fange ich mal an mit dem Handelsabkommen, da haben wir ja schon sehr viel von gehört. Eine der interessanten Sachen hat mit dem Thema Critical Minerals zu tun. Da hatte ja die USA schon einen Vorstoß gemacht und die Europäer haben eigentlich ihre Sachen noch nicht so koordinieren können bislang. Ich erinnere mich, dass wir einen Besuch zusammen mit der Deutschen Handelskammer vor ein paar Jahren in Perth gemacht haben und die Regierung von Western Australia hat die versammelten Unternehmen angesprochen und gesagt, Mensch, investiert doch in unser Processing von den Rohstoffen und andere Dinge. Und ich hatte gedacht, es ist eigentlich nicht der richtige Adressat, sondern man müsste eigentlich die European Investment Bank da an den Tisch bekommen, weil nur die hat eigentlich das Volumen, um auch Investoren aus Nordasien, insbesondere natürlich aus China, die hier alles, was möglich ist, sichern, Paroli zu bieten. Und die hervorragende Nachricht war, dass die European Investment Bank jetzt tatsächlich das Mandat hat, in Australien solche Critical Rare Earth und Mineral Projects zu investieren. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das erste Mal, dass das eigentlich außerhalb dieses europäischen Raumes in Nicht-Entwicklungsländer passiert. Also die EIB war tatsächlich auch schon im Pazifik recht aktiv, aber noch nicht eigentlich mit OECD-Staaten wie Australien. Und ich halte das für eine fantastische Entwicklung, denn es ist für die Rohstoffsicherheit natürlich von Europa von ganz entscheidender Wichtigkeit, dass man auch bereits in den Projekten drin ist, denn nur dann kann man auch Einfluss darauf haben, wo eigentlich die Ressourcen nachher verteilt werden. Das wäre also vielleicht nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem Freihandelsabkommen.
Aber Sie sagten, dass auch die australischen Universitäten von diesem Handelsabkommen was haben werden.
Ja, Herr Müller, das ist sehr richtig, beziehungsweise es sind eigentlich zwei parallele Vorgänge. Die EU hatte seit langer Zeit angeboten, dass Australien auch Mitglied von Horizon Europe werden könnte. Was ist denn Horizon Europe? Horizon Europe ist ein gigantisches Research- und Innovation-Programm der EU, was etwa ein Volumen von 90 bis 100 Milliarden Euro hat. Also ist es wirklich ein sensationelles Programm, was Wissenschaftler über die ganze Welt verbindet. Und ich glaube, was die australische Regierung lange nicht verstanden hat, ist, dass man zwar etwas einzahlen muss. Ich meine, ich habe etwas von 40 Millionen Australian Dollar gelesen, die also als Beitrag jetzt geleistet werden müssen. Aber man kann sich dadurch eben an Drittmittelprojekten beteiligen und ganz viel Funding an sich ziehen. Großbritannien wurde ja ausgeschlossen, nachdem sich mit dem Brexit verabschiedet hat und hat im Prinzip an der Türe gekratzt, um doch wieder aufgenommen zu werden, was jetzt ja auch glücklicherweise geschehen ist. Neuseeland ist schon eine lange Zeit dabei und deshalb war immer unklar, warum macht das Australien nicht? Aber meines Erachtens ist das einfach hier nicht erkannt worden. Man hat jetzt vor einem halben Jahr etwa einen Probelauf veranstaltet. Ed Hustich, der Minister, hat das sozusagen auf den Weg gebracht. Aber im Endeffekt ist es wohl so gelaufen, dass die Group of Eight, das sind also die acht großen Universitäten, selber 20 Millionen in die Hand genommen haben, um das Government zu bewegen, insgesamt diesen Beitritt darzustellen. Und das ist natürlich eine fantastische Entwicklung, dass Australiens Universitäten jetzt so intensiv mit Europa und dem Rest der Welt auch so verknüpft sind. Zum einen, weil man ja nicht alle Eier in den Korb USA legen sollte, wo ja gerade ein Kampf gegen die Universitäten stattfindet. Wir wissen das, Harvard und andere sind da wirklich unter Beschuss. Und zum anderen natürlich auch, weil es aus Rheins Universitäten noch auf einen anderen Level hoffentlich in der Zusammenarbeit bringen kann. Wir stehen ja immer sehr gut da in den Rankings. Diese Rankings werden aber im Wesentlichen von China, USA und England erstellt. Und da geht es ja nicht nur um Academia, sondern geht es ja auch um, welche Facilities habe ich dort? Ist da ein Schwimmbad dabei? Was ist das? Also ganz viele Kriterien, wo wir ja erstmal als Wissenschaftler sagen, naja, das ist vielleicht eher sekundär. Aber also insgesamt finde ich das eine fantastische Entwicklung und das ist eben langfristig. Ja, also Handelsabkommen, da wird es natürlich diese und jene Veränderungen geben und so weiter. Aber diese Teilnahme, das ist also ein riesiger Erfolg.
Schöner Erfolg, muss ich sagen.
Und der DAD tut natürlich da große Wirkung. Es ist überhaupt toll, dass wir diese Büros weltweit haben, um diesen Wissenschaftsaustausch zu fördern. Das ist ja eigentlich auch die Stärke der deutschen Wirtschaft und Industrie, ja, dass wir durch Innovation, durch Technologie, durch diese Verbindung von Universitäten, Forschung und Praxis so gut vorankommen. Und es wäre völlig kurzsichtig, wenn man sagen sollte, ja, nur Handelsabkommen, nur Handel und Investitionen. Nein, unsere Stärke ist genau diese Technologiebegeisterung und diese Innovationsfreude. Und ich glaube, da können wir eben auch langfristig als Europa gegenüber anderen Nationen punkten und das voranzubringen.
Und obwohl Europa und Australien eine halbe Welt voneinander entfernt sind, gibt es jetzt auch ein Sicherheits- oder Militärabkommen zwischen diesen beiden Kontinenten, muss ich sagen.
Ja, ist natürlich sehr interessant, Herr Müller, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie wir uns gerade in der Weltlage befinden, wo ja die NATO doch sehr stark auch unter Beschuss ist von ihrem eigenen größten Partner USA, dass sich Europa Gedanken macht, wie es vielleicht auch mit anderen Mittelmächten Bünde schmieden kann. Dieses ganze Projekt, also die Security and Defense Partnership, wurde innerhalb eines Jahres verhandelt. Ja, Sie haben immer Bedenken, das ganze Handelsabkommen hat ja 8 Jahre gedauert. Ja, das zeigt also, dass dort Druck ist und dass man wirklich auch schnell in die Gänge kommen möchte. Und es geht natürlich dabei um Themen, zum einen um Indo-Pazifik. Ja. Europa hat ja auch vor kurzem schon teilgenommen an verschiedenen Manövern, die da stattfinden, zum Beispiel das Freedom of Navigation Exercise in der South China Sea. Da ist natürlich China als eine andere Großmacht stark im Visier. Und insgesamt ist es natürlich wunderbar zu sehen, dass befreundete Organisationen oder Kontinente sich zusammentun und intensiv zusammenarbeiten wollen. Worin besteht diese Zusammenarbeit? Also was jetzt bereits bekannt ist, man möchte also im Counterterrorism und Online Radicalization zusammenarbeiten. Da hat die EU ja einiges gemacht. Und dann darf man natürlich auch sehen, dass die Kontinente natürlich auch verwoben sind, was Defense-Unternehmen anbetrifft. Ja, also Rheinmetall produziert ja hier schon Munition und Fahrzeuge, ist wohl der größte Supplier von Militärfahrzeugen zur Australian Defense Force. Dann ist Thales ja schon ganz lange hier vor Ort, die Franzosen also. Und MBDA, das ist ja eine Kooperation zwischen Airbus, BAE Systems, also den Briten, und Leonardo, den Italienern, die Raketen entwickeln. Die sind wohl hier auch jetzt aktiv. Und von der australischen Seite könnte man zum Beispiel Drone Shield nennen, die also die europäischen Truppen ausstattet. Also dass das verwoben wird, dass man da gemeinsame Ideen und Überlegungen anstellt, ist natürlich sehr begrüßenswert.
Ich hatte immer den Eindruck gehabt, das ganze Handelsaufkommen sei wirklich nur über Prosecco und Käse und andere Marken, aber es hat einen viel, viel weiteren und viel tieferen Sinn und Horizont, als ich mir das so vorgestellt hatte.
Anders auch als das Abkommen mit den Briten, mit Großbritannien, was ja wirklich ein Schnellschuss war, was innerhalb von einem Jahr da kreiert wurde, um ein sogenanntes modernes oder comprehensive Free Trade Agreement. Ich glaube, es hat 68 Kapitel. Der Text ist noch nicht veröffentlicht. Also das sind schon gigantische Vorsätze, die man da hat. Die EU stuft wohl dieses Abkommen als wichtiger ein als das mit Kanada, was ich bemerkenswert fand. Und wir müssen natürlich mal schauen, was genau drinsteht. Aber es werden ja die einzelnen Industrien quasi abgearbeitet, natürlich auch Investitionsschutz dabei. Und ich hatte beispielsweise mit einer Unternehmerin gesprochen, die sagte, wenn, sobald das in Kraft tritt, heißt das 250.000 Euro Zollerleichterung jedes Jahr für das Unternehmen. Ich habe mit anderen gesprochen, Mittelständler, die sagen, naja gut, für uns sind es nur 10.000 Euro, aber alleine schon diese Erleichterung zu haben, ist natürlich eine sehr positive Angelegenheit.
Sehr, sehr interessant, Herr Dr. Barbeck. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen.
Vielen Dank, Herr Müller.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.